Und wer den Standpunkt vertritt, dass er die Erwerbsquelle Lohnarbeit zum brauchbaren Lebensmittel machen will, die Unternehmer zum Kompromiss bewegen will, den unnötigen Profit bekämpfen will, der wird in den eigenen Reihen zum Verteidiger des nötigen Profits. Wo Gewerkschaften mit eigenen radikalen Mitgliedern konfrontiert sind und waren, die gemeint haben, sich nicht damit abfinden zu wollen, was jährlich so rauskommt, dann sind die nicht erst von den Unternehmern, sondern schon von den Gewerkschaften unterdrückt und fertig gemacht worden. Auch das gehört zur modernen Rolle der Gewerkschaft, dass sie sich ihre eigenen Reihen von Kommunisten frei hält. Und dass sie ihre eigenen Mitglieder vor falscher Radikalität zurückhält. Eine interessante Geschichte, schon 20 Jahre ist es ungefähr her, wie es noch nicht ganz so war wie heute, wie man sich durchaus noch als Gegenmacht definiert hatte und so. Da gab es Fernsehshows, da streiten dann Unternehmer und Gewerkschafter, Unternehmervertreter und Gewerkschaftsvertreter eben talkshowmäßig miteinander. Und es gibt die Frage des Unternehmervertreters an den Gewerkschafter, wollen Sie etwas sagen, dass Gewinne nicht nötig sind? Und das Lustige ist, solche Frage treibt den Gewerkschafter in die Ecke. Der Unternehmer, jede Forderung wird angegriffen, das schädigt den Gewinn und wollen Sie etwas sagen, Gewinne sind nicht nötig. Und es ist aus diesem Gewerkschafter nicht rauszukriegen, dass er sagen würde, naja, also unseretwegen wären sie eigentlich nicht nötig. Ist einfach nicht zu haben. Die winden sich in solchen Situationen, die fühlen sich sehr unwohl, aber einfach zu sagen, na also wegen uns bräuchte sie es nicht. Wenn, dann braucht sie es nur wegen euch. Das wird nicht gesagt. Nein, dann geht halt der Streit um die Höhe und der Streit um die Gerechtfertigtheit der Profite im einzelnen Fall. Aber einfach zu sagen, ja, uns wird es eigentlich reichen, wenn beim Produzieren der Lebensunterhalt der Produzenten rauskäme. Das sagen die nicht. Und heute noch viel weniger als damals. Je mehr nämlich der Fortschritt des Kapitals und seiner Produktivität die guten Proletarier mit ihrer nunmehr geschützten Erwerbsquelle überflüssig machen, Arbeitslose produzieren, desto mehr wird die Kampforganisation der Lohnarbeiter zu einer Partei, die einfach nach Beschäftigung ruft. Und über den Ruf nach Beschäftigung jetzt Schritt für Schritt insgesamt die Rolle der Gegenseite übernimmt. Damit Beschäftigung möglich ist, müssen die Gewinne stimmen, muss mehr Wachstum in Deutschland sein, muss die internationale Konkurrenzfähigkeit aufgehen. Damit mehr Beschäftigung möglich ist, entdecken jetzt Gewerkschafter ungefähr alles das, was sie bisher erkämpft haben, als Hindernis für mehr wirtschaftliche Dynamik in Deutschland und werden also zum Vertreter des Abbaus von dem, was sie einst für nötig gefunden haben. Jetzt nach all dem und zusammenfassend über den Punkt. Die Rede war von politischer Emanzipation. Die Anerkennung auch der Arbeiter ist ein Bürger, auch seine Erwerbsquelle verdient den Schutz der Staatsmacht. Ja, das haben sie gekriegt. Ja, sie sind Bürger geworden. Ihre Erwerbsquelle genießt Rechtsschutz. Für alle ihre Notlagen ist Vorsorge getroffen, wie habe ich gerade schon gesagt. Alle ihre dauernd bestrittenen Interessen sind geregelt worden. Und wie stehen sie jetzt heute da? Verwaltet, wie überhaupt noch nie Menschen dagestanden sind. Das Arbeiterinteresse ist in einem Land wie diesem zerlegt in A, fromme Wünsche. Träumen darf jeder. Und dafür gibt es das Lotto und das Fernsehen. Und B, berechtigte Ansprüche. Und die reichen genauso weit, wie die Rechtslage jeweils ist. Und die Menschen sind mit allem, was ihnen einfallen könnte, immer schon verplant und verbucht und katastert in Rechtskategorien, die entscheiden, ob ihr Wunsch nun ein Anspruch ist oder bloß ein Wunsch. Eins gibt es jetzt nicht mehr. Kein Mensch kann mehr auftreten und sagen, mir reicht der Lohn nicht. Das ist vollkommen irre. Mir reicht der Lohn nicht. Der Satz wird schon gleich nicht so verstanden, wie er gesagt ist jetzt von mir. Er wird verstanden. In x Hinsichten wird er verstanden. Und es gibt gleich den Instanzenweg als Antwort. So nach dem Muster, meinst du, soll das sagen, soll gesagt sein, du bist in die falsche Lohngruppe eingruppiert. Ja, dann musst du dich an deinen Betriebsrat wenden. Der rechnet nach. Und wenn es denn tatsächlich so ist, dass du falsch eingruppiert bist, kannst du Lohnerhöhung, einen höheren Lohn erwarten. Oder wirst du vielleicht richtig bezahlt und hast nur zu wenig Qualifikationen anzubieten. Es gibt doch Wege mehr zu verdienen. Geh nach der Arbeit in die Abendschule, werte dein Angebot an die Unternehmer auf, dann kannst du dein Problem lösen. Höherer Lohn ist drin, es gibt andere, die verdienen höhere Löhne. Oder willst du tatsächlich sagen, der Lohn ganz allgemein ist zu niedrig? Gut, da gibt es auch eine zuständige Instanz dafür, das ist deine Gewerkschaft, die macht eine jährliche Tarifrunde. Und da wird nach Berechnung aller Umstände, nach Einbeziehung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, nach der Lage der Konjunktur ermittelt, was der richtige Lohn ist, und dann kommt schon raus, ob er, wie du gemeint hast, wirklich zu niedrig ist oder ob er gerade passt. Oder welches Zehntelprozent Korrektur das Richtige ist. Das ist also jetzt die zweite Bedeutung des Satzes, eine große Karriere kommt an ihr Ende. Das Proletariat ist durch die politische Emanzipation, durch die Anerkennung als Stand, der vierte Stand ist integriert, durch die Anerkennung, dass auch ihre Erwerbsquelle Rechtsschutz braucht und kriegt, ist das Proletariat komplett integriert. Es ist in jeder Hinsicht seiner Lebenslagen verrechtlicht, mit Rechten ausgestattet, aber auch durch Rechte in ihren Ansprüchen festgelegt. Und mit all dieser rechtlichen Regelung sind die Leute 100% festgelegt auf die gesellschaftliche Rolle, die sie zu spielen haben.
Und ja. Der eine Punkt ist nicht zu den Gewerkschaften, das ist mir noch nicht klar, der eine Punkt zu den Gewerkschaften, da ausgeführt wurde, Sinn und Ziel der Gewerkschaften war gewesen, der rechtliche Schutz der Erwerbsquelle der Lohnarbeit. Und damit sei das Lohnarbeiterinteresse der Gewährleistung dieses Schutzes der Staatsakt sei die Arbeiterklasse auch zufriedengestellt. Den Übergang ist mir nicht klar, wie sie heute dazu steht, praktisch die partielle Auflösung der Berechtigung des Lohnarbeitsverhältnisses. Wie das verfahren in einem Dienst, in den neuen Dienst der Arbeiterschaft.
Also ich möchte nochmal klarstellen, den ersten Punkt, der ist in dem Beitrag jetzt ein bisschen vermischt worden. Ich wollte nicht sagen, die Gewerkschaften haben immer groß um die Verrechtlichung gekämpft. Ich möchte anders sagen, der Kampf der Arbeiterklasse, der eben die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zur vollen Etablierung, also nach der Mitte des 20. Jahrhunderts, gewährt hat. Dieser Kampf war immer ein doppelter, ein politischer und ein gewerkschaftlicher. Die Aufspaltung selber ist schon ein Dokument eines großen Fehlers. Denn die Seite, wo die Arbeiterklasse Macht entwickelt, als diejenigen, die für die Arbeit gebraucht werden, haben sie die Fähigkeit zu zwingen. Die Seite war nie auf die Staatsmacht bezogen. Und die Seite, wo man Zwang ausüben wollte, die war nicht auf die Beseitigung der Abhängigkeit und der Ausbeutung, sondern auf die Verbesserung des Lohns unter den Bedingungen der Eigentumsordnung bezogen. Die Spaltung war eigentlich schon sehr der Witz. Anstatt die Kampfmittel, die man hat, zur Beseitigung der Ordnung zu nutzen, hat man politisch zur Korrektur der Ordnung agitiert und da Parteien gegründet, die sich wählen lassen wollten. Und das Kampfmittel hat man auf die Korrektur der Lohnhöhe, grob gesagt, bezogen. Also insofern, es war nicht der Kampf der Gewerkschaft um Verrechtlichung. Eins muss man allerdings sagen, die Gewerkschaften haben sich mit ihrem Kampf schon am ersten großen Ziel gesehen, so sehr, dass sie dann schon nicht mehr genau wussten, warum sie noch kämpfen müssen, wie sie kämpfen durften. Also, dass der Staat die Gewerkschaften nicht mehr als Staatsfeinde behandelt hat, nicht mehr verboten hat, das war also dieses Element von politischer Emanzipation. Die Anerkennung dieser Stand kriegt eine Kartellbildung erlaubt, wie das heute nach heutigen Rechtsformen so heißen würde. Die dürfen das Aushandeln von Lohn gemeinsam betreiben. Die dürfen ein Kartell in Sachen Arbeitsangebot machen. Diese Erlaubnis, die hat die Gewerkschaften schon sehr versöhnt mit der Ordnung, in der sie leben. Das ist also aber kein Beitrag zu der zweiten Hälfte der Frage oder zu dem, was eigentlich die Frage war, nämlich wie kommt es dazu, dass die Gewerkschaften sich selber im Augenblick zum Träger der Wiederauflösung von einer ganzen Reihe von Schutzregelungen machen, die sie zum Teil selber früher erkämpft haben. Da wollte ich eben sagen, der Zustand, Arbeitslosigkeit zum Argument im gewerkschaftlichen Kampf zu machen. Der Gedanke ist einfach tödlich deswegen, weil das einzige Druckmittel, das die Gewerkschaft als Gewerkschaft hat, ist die Nachgefragtheit der Arbeit durch die Unternehmer. Weil sie denen nützen, können sie Druck machen. Können Sie was verlangen? Wenn Gewerkschafter sagen, wir müssen uns dem Faktum der Arbeitslosigkeit zuwenden, dann sagen sie eigentlich schon, dass sie nichts können. Entweder sie vertrauen auf die Druckmacht, die immer noch gebraucht werden, entwickeln, oder sie haben überhaupt keine. Wenn jetzt Gewerkschaften sagen, im Interesse ihrer Mitglieder und im Interesse ihrer entlassenen Mitglieder, nutzen Sie nicht das Beschäftigungsinteresse der Unternehmer, sondern rufen nach Beschäftigung, machen sich also das Bedürfnis zu eigen. Die Unternehmer sollten in die Lage kommen, mehr Leute gebrauchen zu können, weil ihre Klientel, die gewerkschaftliche Klientel, Beschäftigung nötig hat. Ja, dann bist du auf dem Standpunkt, was kann man dafür tun, dass mehr beschäftigt werden? Was kann man dafür tun, dass das Kapital mehr Bedürfnis nach Arbeit hat? Das ist das allererste, das müssten wir erwachsen. Dann die Kategorie, man entdeckt Beschäftigungshindernisse. Zum Beispiel den Tariflohn. Arbeitslose werden nicht angestellt, weil sie Tariflohn kriegen würden. Stimmt zwar nicht, aber der Gedanke, was könnte man dafür tun, dass mehr angestellt werden, lässt jetzt alles, was der Unternehmer als Beschränkung und als Pflicht dem Arbeitnehmer gegenüber kennt, alles das gerät unter dem Bedürfnis, mehr Beschäftigung erzeugen, ist gleich auf der Seite der Unternehmer mehr Bedürfnis nach Arbeit zu kreieren. Da erscheint alles, was die Gewerkschaften als Besitzstand der Arbeiter kennen, als belastend und hinderlich. Und da zieren sie sich manchmal mehr, manchmal weniger, aber die Gewerkschaften tragen jetzt die Ergebnisse der Hartz-Kommission mit. Und die Ergebnisse der Hartz-Kommission sind ein Riesenangriff aufs Tarifsystem. Tja, das sagen die, um der Vermehrung der Arbeit willen muss es sein. Und dann heißt es aber auch, um der Vermehrung der Arbeit willen müssen wir unsere Leute schlechter stellen. Dann heißt es aber auch auf der Seite der Gewerkschaft, wir sehen ein, dass wir uns mit den Schutzrechten und den Tarifbestimmungen gewissermaßen einen Luxus erkämpft haben, den unsere ökonomische Leistung gar nicht hergibt. Gar nicht hergibt. Da sind wir bei dem Punkt.
Ja. Der Gründungszusammenhang ist mir noch nicht so klar, weil die Intensive, die der Rücken nach Beschäftigung heute, ob es eine Konsequenz oder inwieweit es eine Konsequenz des alten, gepflegten, früheren Zeiten, idealistischerweise Standpunkt eine Konsequenz oder eigentlich jeweils eine Konsequenz davon ist, wie sie auch früher gepflegt hat, den Standpunkt dass Arbeiter von ihrer Ausbeutungsquelle irgendwie durchkommen.
Es ist durchaus die Konsequenz davon, ja. Das ist eine echte Konsequenz davon. Ganz abstrakt ist es deswegen eine Konsequenz, weil der Eintritt in den Streit schon ein positives Verhältnis zur Erwerbsquelle hat. Wenn ich sage, ich möchte vom Lohn leben können und meine Kritik ist, dass er zu niedrig ist, dann soll er halt höher sein, das ist klar. Aber vom Lohn leben können heißt auch die andere Seite. Ich nehme Rücksicht auf das Angebot, das die Unternehmer überhaupt machen. Ich weiß mich abhängig davon, dass der Lohn für die Seite des Unternehmers ein Mittel seines Gewinns sein muss, sonst kommt er gar nicht zustande. Es ist die alte Geschichte, nur Revolutionäre könnten den Lohnkampf konsequent führen. Gewerkschaften, die sich die Erwerbsquelle erhalten wollen, können gar nicht rausholen, was geht. Weil ihnen sofort die Rücksicht auf die Erwerbsquelle einfällt. Und die paar Fälle, wo es in der Geschichte das gegeben hat, rücksichtsloser gewerkschaftlicher Kampf, ohne den Willen, den Umsturz herbeizuführen, das sind wirklich blinde Typen gewesen, die dann halt vom Lauf der Entwicklung belehrt wurden und sich sortieren mussten, was sie in ihren eigenen Reihen gar nicht sortiert haben. Haben wir es eigentlich als Umsturz gemeint oder haben wir es als rausholen, was das Kapital in seiner Rechnung auch leisten kann? Und wenn letzteres, dann hätte man sich besser zurückgehalten. Das ist ja das Absurde. Dann hätte man besser fürs eigene Interesse nichts unternommen. Und wenn wir heute die Lage sehen, dann sind die Gewerkschaften eindeutig auf der Seite, weil wir abhängig sind, weil das Kollektiv, das wir vertreten, abhängig ist von der Nachfrage der anderen Seite nach Arbeit und weil diese Nachfrage viel zu klein ausfällt. Deswegen müssen wir was für die Ermöglichung größerer Nachfrage tun. Und das heißt, Abstand nehmen von dem, was wir von der Arbeit als Lohn erwarten. Lohn oder sonstigen Schutzbestimmungen.
Ihren neuen Kampf aufgekauft, eine neue Form der Lohnarbeit und der
Alles, das nehmen sie in Kauf. Sie nehmen eine neue Form der Lohnarbeit in Kauf, die endgültig ihren Mann nicht mehr ernährt. Eindeutig. Und man muss auch zugeben, es ist halt ein Widerspruch von Arbeitern für den Ertrag ihrer Erwerbsquelle, dass sie kämpfen müssen, ist okay, das ist unvermeidlich. Aber für die Erwerbsquelle zu kämpfen, das ist halt ein Widerspruch, in dem die sich bewegen müssen, wenn sie das nun mal zu ihrem Zweck erklären. Der Widerspruch hat in seiner historischen Entwicklung natürlich schon auch eine interessante Umkehrung drin. Und von der reden wir jetzt gerade. Denn eins stimmt ja, die Gründung einer Gewerkschaft geht alleweil, also ging immer zu, immer dann, wenn es der Fall war, ging die Gründung einer Gewerkschaft aus von der Gewissheit, das Kapital lebt von der Arbeit. Die brauchen uns, die nutzen uns aus, deswegen können wir was verlangen. Heute, nachdem die Arbeiterklasse so schön integriert ist und ihre Rolle als abhängige Variable des nationalen Wirtschaftserfolgs anerkannt hat, hat sich diese Gewissheit so verflüchtigt, dass es inzwischen richtig ins Gegenteil verkehrt. Die Menschen in unserem Land glauben wirklich, dass sie vom Kapital leben. Und dass nichts sie so bedrohen könnte, wie der Umstand, dass das Kapital sich ihnen nicht mehr zur Verfügung stellt. Dass das scheue Reh abhaut. Die alte Geschichte, dass es immer noch, und jetzt richtig primitiv im Gebrauchswert sind, dass es immer noch die Arbeit ist, die alles das erschafft, was alle konsumieren, die ist in einer solchen Weise verloren gegangen.